Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hey Anne, du hast da Pistazien stehen, darf ich da welche haben?
Ja, natürlich.
Danke. Da steht, kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. Was ist das denn?
Vielleicht ist das ein Problem. Vielleicht auch nicht.
Was heißt das? Ist es jetzt drin oder nicht?
Keine Ahnung. Ich glaube, darüber sprechen wir heute.
Soll mal jemand fragen, der es weiß?
Ja.
Ja, denke ich auch. Das ist eine gute Idee. Wenn wir selber so ahnungslos sind, holen wir uns den Experten.
Genau, wir haben heute unseren Kollegen Hans-Ulrich Weiblinger vom CV Freiburg in der Leitung.
Digital, Lebensmittelchemiker. Und wie lange machst denn du das Thema eigentlich schon?
Ich mache das schon ewig. Hallo zusammen. Hallo Anne, hallo Flo. Ja, ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren. Seit 2003 haben wir in Europa Allergenkennzeichnungsregelungen und wir haben da relativ früh in Baden-Württemberg angefangen, halt da auch Analytik zu betreiben und tatsächlich auch in die Kontrolle einzusteigen.
Also du bist von Anbeginn der Allergenuntersuchung in Baden-Württemberg am Thema dran?
Ja, genau, so ist es.
Ich glaube, dann können wir keinen besseren finden, oder, Anne?
Auf keinen Fall. Und deswegen freuen wir uns, dass er heute Zeit hat für uns.
Ja. Ich finde...
Sehr, sehr gerne.
Bevor wir anfangen, tiefer reinzugehen, sollten wir eigentlich erstmal klären, was eigentlich Allergene sind. Weil ich denke, das ist vielleicht auch nicht jedem klar.
Stimmt,
Uli, was sind Allergene?
Ich will das jetzt nicht wissenschaftlich exakt definieren, aber sind letzten Endes Stoffe, die beim Verbraucher, bei Menschen Überreaktionen auslösen, die der Körper als fremd wahrnimmt und das Immunsystem dazu bringt, Abwehrmechanismen auszulösen, übersteigerte Abwehrreaktionen, die halt dann so zu typischen typischen Symptomen wie Hautrötung, Ausschläge, pelzige Zunge bis hin zu Kreislaufkollaps führen können. Also Abwehrreaktionen auf Stoffe, die eigentlich für die meisten Personen, die meisten Menschen völlig unbedenklich sind. Im Gegenteil, haben wir es mit sehr, sehr hochwertigen Lebensmitteln, proteinreichen Lebensmitteln zu tun. Denken wir an Milch, Ei, eben eure Pistazie, die ihr gerade gezeigt habt. Alles Lebensmittel, die jedem Menschen eigentlich zuträglich sind, normalerweise, aber eben für Allergiker nicht.
Also das ist ein riesengroßer Unterschied, weil es ist ja unerwünscht für Allergiker, aber eigentlich reden wir über das Lebensmittel selber, das diese Reaktion ausführt und nicht über einen anderen unerwünschten Stoff, der sonst wie im Lebensmittel drin ist.
Oder irgendwie reinkommt.
Ja, also schon ein komplett spezielles Thema auch deshalb eigentlich.
Ja, genau, es ist komplett speziell. Es ist natürlich auch eben, Pistazie besteht ja seinerseits, du sagst, es ist ein Lebensmittel, besteht aus ganz vielen Stoffen und eben halt auch nicht nur aus einem Protein. Ja, das sind ja eben meistens die Allergene, nicht nur einem Protein, sondern einer Vielzahl von Proteinen, die jeweils dann halt auch Allergien auslösen können. Ja, also das macht die Sache dann natürlich auch nochmal, auch für uns Analytiker, ein bisschen schwieriger.
Aber gibt es einen Unterschied zu der Unverträglichkeit schlechthin, wenn man über Allergene spricht?
Genau, das ist ein guter Punkt. Gut, dass ihr das ansprecht. Also geregelt werden tatsächlich in der EU Stoffe gemeinsam, die Unverträglichkeiten auslösen und Stoffe, die Allergien auslösen. So ein bekannter Stoff, der Unverträglichkeiten auslöst, ist Laktose, Milchzucker. Bestimmte Personen, die da einen Enzymdefekt haben, die eben diese Laktose nicht aufspalten können, die vertragen eben gerade eben Milchzucker nicht. Das sind aber ganz andere Reaktionen, Mechanismen, die da im Körper ablaufen, sind auch ganz andere Mengen, die da auslösend sein können bei den Menschen. Genauso Sulfit ist auch so ein Stoff, das ist kein Allergen. Das Sulfit, das ja zum Schwefeln, zum Konservieren von Lebensmitteln eingesetzt wird, auch in Wein enthalten ist. Es ist kein Stoff, der eine Allergie auslöst, eine Unverträglichkeit. Wie gesagt, andere Mechanismen im Körper, auch die Auslöseschwellen sind viel, viel höher im Vergleich zu den Allergenen.
Jetzt hast du gerade das schon angeschnitten. Ist es immer gleich, dass das ausgelöst wird, die Reaktion beim Menschen?
Ja, nein, eben nicht. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Auch Pistazie ist nicht gleich Pistazie. Die Allergie, die ist ganz unterschiedlich ausgeprägt bei den Allergikern. Es kann Personen geben, die auf minimalste Milligrammmengen, sogar unter einem Milligramm schon reagieren, und andere, die vielleicht so ein Gramm von Pistazie gut vertragen. Das ist das eine. Und natürlich die Allergene, egal ob das jetzt Milch oder Krustentiere sind, die sind auch nochmal unterschiedlich zu bewerten. Da gibt es unterschiedliche Auslöseschwellen. Aber letzten Endes schon gemeinsam ist allen, dass die Auslöseschwellen bei empfindlichen Allergikern jeweils wirklich im untersten Milligrammbereich sind. Also Milligrammbereich, das spricht man ja meist so Stoffe, Rückstände. Aber hier handelt es sich ja um Lebensmittel. Mhm. Ja, und ein Milligramm, ein Tausendstel Gramm von Erdnuss, das ist natürlich schon ein Wort.
Das ist dann ungefähr zu vergleichen wie mit so Hunden, die Trüffelsuchen gehen, oder Schweinchen, die auf Trüffelsuche spezialisiert sind.
Ich weiß nicht, wie Hunde spezialisiert sind, aber auf jeden Fall ist es wenig. Ich glaube,
genau.
Darauf kann man sich einigen. Ja?
Das ist richtig.
Genau. Aber das ist dann auch, also ich höre da schon raus, ist total individuell. Also jeder reagiert anders. Manche reagieren sehr viel stärker als andere. Ja. Manche reagieren gar nicht. Und wiederum das einzelne Allergen ist auch unterschiedlich potent grundsätzlich.
Genau.
Was gehört da jetzt beispielsweise dazu zu besonders stark allergenen Lebensmitteln und vielleicht eins, das nicht ganz so stark allergen wirkend ist?
Ja,
wenn man das sagen kann.
Es gibt ja in Europa so eine Liste, ja, von Allergenen, die auch eben gekennzeichnet werden müssen. Das sind die Allergene, die am häufigsten in Europa Allergien auslösen. Darunter sind aber welche, die vielleicht nicht bei ganz so niedrigen Mengen Allergien auslösen, wie Krustentiere. Erstaunlicherweise ist nicht mal die Erdnuss das Allergen, das in den niedrigsten Mengen schon Symptome auslöst, sondern es gibt zum Beispiel für Sellerie oder für Senf noch niedrigere Mengen, die da relevant sein können. Also gerade, wie gesagt, das eine Ende, Sellerie-Senfprotein, das andere Ende, Krustentiere, Fische, aber auch da sind wir immer noch im niedrigen Milligrammbereich.
Also auf Senf und Sellerie wäre ich jetzt nicht so gekommen, dass das so potent ist.
Nee, man muss sich auch nur dazu bedenken, wo das überall drinsteckt. Also quasi für die betroffene Person kann das ja richtig problematisch werden. Also gerade verarbeitete Lebensmittel, denke ich, haben ja häufig Sellerie. Also in Gewürzen beispielsweise oder solchen Extrakten, da ist ja immer Sellerie oder Senf mit drin.
Ja.
Okay, ja. Aber das heißt aber auch, potenziell kann jedes Lebensmittel ein Allergen sein. Oder allergene Proteine beinhalten?
Im Prinzip ja. Natürlich muss man dann auch immer die Ernährungsgewohnheiten der jeweiligen Bevölkerung sich anschauen. Es gibt andere Häufigkeiten von Allergien in Japan und in den USA im Vergleich zu hierzulande. Eben gerade Sellerie ist zum Beispiel in Japan und USA nicht zu kennzeichnen. Nicht so häufig wie bei uns. Mhm. Dort ist in den USA klar, natürlich zum Beispiel Erdnuss, sehr viel relevanter als bei uns. Nicht jedes Lebensmittel ist hierzulande allergieauslösend. Also gerade denken wir an Reis, Kartoffel, ist mir jetzt nichts Entsprechendes bekannt. Aber im Grunde genommen sind es potenziell schon sehr viele Lebensmittel, die übersteigerte Abwehrreaktionen auslösen können bei den Menschen.
Du hast, glaube ich, gerade auch schon angeschnitten, die Allergene müssen auf Fertigpackungen gekennzeichnet werden. Speziell. Die müssen fett gedruckt werden, die müssen unterstrichen werden oder kursiv oder irgendwie andersweitig halt hervorgehoben werden. Das ist richtig, ja? Und es betrifft diese Positivliste, die halt in der EU geregelt ist.
Ja, ganz genau. Das ist das Ziel, dass man das ganz einheitlich macht in der EU. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher haben es bei den Fertigpackungen, also bei den vorverpackten, abgepackten Lebensmitteln, relativ leicht, wenn Sie halt eben in die Zutatenliste schauen. Das ist die Idee, dass die Allergieinformationen in der Zutatenliste stehen, aber eben nur die Zutaten, also das, was per Rezept rezeptorisch dem Lebensmittel zugegeben worden ist. Das können Mengenzutaten sein, wie Weizenmehl oder eben Fischmilch. Das können aber auch Minorkomponenten sein, also Zutaten, die vielleicht als Zutat einer anderen Zutat des Lebensmittels verwendet worden sind. Wir denken da an Aromen. Aromen, die oftmals mit Trägerstoffen vermischt, standardisiert werden, zum besseren handhabbar machen. Da können beispielsweise auch Milchproteine enthalten sein in dieser Aromenzubereitung.
Mhm.
Dann ist das aber auch eine Zutat, die deklariert werden muss. Also dann steht dann bei dem Aroma in der Zutatenliste dann noch der Hinweis auf das Allergen Milch.
Im Zweifel muss man da wirklich ins Detail gehen und ziemlich komplex auch. Also man muss dann alles denken quasi. Und was hat es jetzt dann mit diesem Kannspuren von anderen Schalen, Früchten oder Erdnüssen enthalten? Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Thema.
Sind da jetzt dann diese Sachen wirklich drin?
Das ist die Frage, die ich auch nicht abschließend beantworten kann. Und das ist eben das große Thema, mit dem ich mich seit 20 Jahren rumschlage und das natürlich vor allen Dingen die Lebensmittelindustrie umtreibt. Und alle Hersteller, denn die Zutat ist das eine und die Kontamination, die Verunreinigung, die eigentlich unbeabsichtigt ist, die nicht in das Lebensmittel rein soll, ist das andere. Und da gibt es in Europa bislang noch keine, auch weltweit, noch keine einheitliche Regelung. Also es ist letzten Endes dem Lebensmittelunternehmer, dem Hersteller selbst überlassen, diese Verunreinigung, die möglichen Verunreinigungen von Lebensmitteln, die auch zu kennzeichnen. Also bei unserer Pistazienpackung war es natürlich naheliegend, dass da auch auf andere Nüsse hingewiesen wird, weil solche Produkte natürlich bei Herstellern, bei Verarbeitern, Abpackern von Schalenfrüchten dann halt auch produziert werden, die auch andere Nüsse verarbeiten, andere Nüsse abpacken und natürlich dann man das Produkt nicht 100% sauber bekommt, also eine 100% Pistazie und nichts anderes, das ist einfach technisch nicht machbar. Und deswegen kennzeichnet der Hersteller das freiwillig, weist darauf hin, weist Allergiker eben darauf hin, Allergikerinnen, dass da auch noch andere Nüsse in geringen Anteilen vorhanden sein können. Aber ob die enthalten sind, das ist dann noch nicht gesagt. Deswegen eben dieser Hinweis kann enthalten.
Das heißt aber, der Lebensmittelunternehmer ist ja verantwortlich für sein Produkt und wenn er das draufschreibt, dann ist es, du hast gesagt, eine freiwillige Angabe, die er nicht deklarieren müsste. Das ist so richtig. Im Gegensatz zu dieser Zutatenliste, wo entsprechend ein Allergen hervorgehoben werden muss und wo er auch verpflichtet ist, quasi das entsprechend zu kennzeichnen.
Ja, genau. Das ist der Punkt, dass es derzeit einfach nur freiwillig ist, diese Kennzeichnung. Und das ist natürlich auch schwierig, macht es die ganze Sache auch schwierig für den Allergiker. Also er sieht dann so einen Spurenhinweis und weiß dann letzten Endes immer noch nicht, ob das sein Allergen jetzt in dem Produkt enthalten ist. Es ist, wie gesagt, keine Verpflichtung und es gibt nur eben die Verpflichtung für die Zutaten, diese Allergene zu deklarieren.
Habt ihr dann mal so Untersuchungen gemacht zu solchen Packungen, wo dann drauf stand, kann Spuren von enthalten? Habt ihr dann mal was gefunden oder ist es eher jetzt nicht so das, was ihr untersucht?
Hatten wir mal gemacht eine Zeit lang. Wir machen ja Lebensmittelüberwachung und wir müssen natürlich in erster Linie schauen auf das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und da gucken wir natürlich insbesondere auf Produkte, die keinerlei Hinweis auf das jeweilige Allergen tragen. Also wo wirklich zum Beispiel Pistazie oder Milch überhaupt nicht weder in der Zutatenliste noch im Spurenhinweis deklariert ist. Und diese Fragestellung, ist da jetzt im Falle eines Spurenhinweises tatsächlich was enthalten? Das wäre ein Projekt, was wir gerne mal wieder verfolgen wollen. Auch bundesweit haben wir uns überlegt, das jetzt in den nächsten Jahren nochmal anzuschneiden. Aber jetzt so meine Einschätzung ist, dass das maximal 50-50 ist, 50%, eher weniger, dass das Produkt tatsächlich enthalten ist. Hängt aber auch sehr stark von der Produktgruppe ab. Also wenn ihr euch zum Beispiel Schokoladen vorstellt, Schokoladenfabrik, die zum Beispiel milchhaltige und laut Rezeptur ohne Milch hergestellte Produkte herstellt, da ist es eigentlich fast nicht zu vermeiden, dass da auch in einer milchfreien oder einer Schokolade ohne Milch, dass da Spuren von Milch enthalten sind.
Weil die ihre Anlagen gar nicht so reinigen können beispielsweise.
Genau.
Oder sie haben eine komplett gesonderte Fabrik dafür. Dann wäre es wieder was anderes, aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer der Fall. Ich drehe den Spieß jetzt aber mal um. Es gibt nämlich ja auch Lebensmittel, da steht drauf, frei von. spurenfrei, also wirklich komplett free of irgendwas anderes. Und wenn man dann aber was findet, wie sieht es denn dann aus?
Ja, das ist ein guter Punkt. Es sind allerdings Nischenprodukte und wenn Lebensmittelunternehmer sich das trauen, dann können sie ein Problem bekommen, wenn wir dann tatsächlich auch fündig werden. Denn ja, man muss bedenken, frei von, das spricht dann die jeweiligen Allergiker auf jeden Fall an. Auch Allergiker, die sehr empfindlich reagieren können. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt da ein ganz großes Spektrum und da gibt es Personen, die sehr, sehr empfindlich reagieren. Und wenn sie lesen frei von, dann heißt das natürlich auch, dass da nichts enthalten ist von dem jeweiligen Allergen. Und wir müssen dann solche Produkte durchaus auch mal im Fall von positiven Befunden, mengenmäßig auch in einem relevanten Bereich, müssen wir dann auch als gesundheitsschädlich beurteilen. Ja, mit all den Konsequenzen, die sich dann anschließen, das kann hin von unserer Seite, von Seite der Überwachung bis hin zu staatsanwaltschaftlichen Verfahren, also Strafverfahren, dann nach sich ziehen.
Jetzt sind ja schon richtig kleine Mengen gefragt. Wie macht man das im Labor? Also was für Techniken benutzt ihr?
Ja, die weltweite Standard ist ein relativ einfach durchzuführender Test, der auf einer Antigen-Antikörperreaktion beruht. Also es ist letzten Endes ein proteinanalytischer, immunologischer Test, nennt sich ELISA, der Mengen im ganz unteren Milligramm pro Kilogramm Bereich detektiert. Auch wir setzen den ein für bestimmte Allergene. Wir haben aber noch einen anderen Test bei uns, eine andere Methode, die ebenfalls sehr, sehr empfindlich diese Allergene nachweisen kann. Es ist ein indirekter Test, da geht es auf die jeweiligen Spezies, also zum Beispiel die Pistazie oder die Nuss, Sellerie, Senf. Das ist die Polymerase-Kettenreaktion. PCR kennt jeder seit Corona.
Zumindest schon mal gehört.
Sehr sensitive, hochspezifischer Test. Das heißt, er kann wirklich die Pflanzenart oder das Allergen ganz genau erkennen und eben halt auch sehr empfindlich nachweisen. Und für uns in der Routine noch ein ganz wichtiger Vorteil, wir können auch mehrere Allergene gleichzeitig damit testen in sehr empfindlichen Bereich. Das ist eigentlich, sind so die beiden Verfahren, die wir standardmäßig einsetzen bei uns in Freiburg und auch in den anderen Untersuchungseinrichtungen hier im Land und in Deutschland.
Das ist schon spannend, weil ja in der Schokolade, wo dann durchaus mehrere verschiedene Allergene drin sein können, dass sich das dann nicht irgendwie nicht untersuchen oder trennen lässt in der Analyse. Und ich habe jetzt privat auch einen Fall gehabt, wo damals bei meinem Sohn im Kindergarten ein Kind war, das ganz hochempfindlich auf Erdnusssachen reagiert hat. Und da reichte das schon, wenn quasi ein Kind vorher zu Hause Erdnüsse gegessen hat, die Türklinke angefasst hat. Also das Kind kam dann rein und hat die Türklinke wieder angefasst und es hat reagiert. Also es ist echt krass, in welchen Spurenbereichen dann auch die Reaktionen ausfallen.
Ganz genau, das ist der Punkt. Also gerade für Erdnuss ist zum Beispiel die ED01, das heißt die 1% der Erdnussallergiker, die dann auch noch Reaktionen zeigen können, ist bei 0,2 Milligramm. Das ist natürlich extrem wenig, wenn man bedenkt, das ist jetzt kein Rückstand, kein Pestizid, sondern es ist ein Lebensmittel. 0,2 Milligramm Erdnussprotein, die da noch auslösend sein können. Also es ging ja auch vor 2 Jahren so durch die Presse so ein Fall, dass eine Dame, die ist geflogen, hat den kompletten Vorrat der Erdnusstüten aufgekauft, bloß um zu vermeiden, dass irgendjemand, ein Passagier, sich so eine Tüte Erdnuss kauft und aufmacht und eben über Stäube, über die Luftverteilung in der Luft, sie quasi da Gefahr läuft, da irgendwelche Spuren von Erdnuss aufzunehmen.
Mit den Tests, die wir haben in der Überwachung, kann man dann auch abschätzen, wie viel Protein da enthalten ist? Oder ist es nur der Nachweis, dass Protein enthalten ist?
Nee, die Tests, die sind auch mengenmäßig. Also es ist natürlich schon Rückstandsunteranalytik. Da haben wir immer eine Messunsicherheit. Und wir haben da immer noch gut zu tun. Wir sind immer noch fleißig dran, Methoden zu entwickeln und zu veröffentlichen. Wir müssen uns europaweit auch noch mit sogenannten Referenzmaterialien da abstimmen, um wirklich dann einheitliche Befunde auch hinzubekommen. Aber wir können durchaus auch mengenmäßige Abschätzungen machen, um wirklich auch die Produkte zu bewerten. Ja, ist das jetzt wirklich, kann das gefährlich, kann das relevant werden für einen Allergiker?
Was dann vielleicht manchmal auch ein Dilemma ist, wenn ich so empfindlich messen kann, was mache ich denn jetzt mit dem Wert? Also keine Ahnung, ist ja wahrscheinlich dann immer von Produkt ja. oder von Probe zu Probe abhängig und was der Hersteller auch gekennzeichnet hat oder auch nicht. Was ist denn jetzt, wenn, ja, das hast du gesagt, glaube ich, wenn was enthalten ist, er sagt frei von, dann ist es gesundheitsschädlich.
Sein,
ja, genau. Was ist, wenn du jetzt einfach im Zutatenzeichen es vergisst, die Pistazie entsprechend zu kennzeichnen? Ich denke, das wird wahrscheinlich der häufigere Fall sein, oder?
Ja,
schätzungsweise.
Genau, die Zutat. Ja, wobei auch das ist zumindest bei verpackten industriellen Lebensmitteln echt selten der Fall. Also da hat sich viel getan in den letzten 10, 20 Jahren, dass Zutaten, allergene Zutaten nicht deklariert worden sind. Wir hatten jetzt aber tatsächlich solche Fälle, gerade Dubai-Schokolade haben wir auch, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, da haben wir dann auch die Öffentlichkeit informieren müssen, dass da erhebliche Anteile an Sesam enthalten sind. Die Verpackung und auch die Kennzeichnung, die hat durchaus suggerieren können, dass da kein Sesam enthalten ist, also fast wie frei von. Ja, da war ein ausführlicher Allergikerhinweis mit Ausrufezeichen und Warnungen vor diversen Allergenen, aber eben Sesam nicht. Ja, also wenn dann wirklich sowas scheinbar abschließend umfangreich deklariert ist und dann tatsächlich das relevante Allergen in großen Mengen enthalten ist, dann müssen wir selbst in solchen Fällen überlegen, ob das nicht doch problematisch gesundheitsschädlich sein kann.
Also Sesam gehört dann jetzt auch zu den potenziellen Allergenen sozusagen.
Sesam ist auch eins.
Ja, ist aber auch spannend.
Allergen.
Wenn du sagst, da war fast alles deklariert, waren denn da auch Schalenfrüchte deklariert auf dieser Dubai-Schokolade, außer nur das Sesam nicht? Ja, war wirklich.
Ja, genau. Es waren also fast alle relevanten. Also jetzt die Krebstiere waren nicht drauf, aber ich glaube, selbst die waren bei einer Verpackung sogar deklariert, die Krustazeen. Ja, genau. Aber Sesam ist tatsächlich weltweit auch eines der wichtigsten Allergene. Also egal welcher Kontinent, das ist eines der Top 8 Allergene.
Da gibt es ja sicherlich eine Liste mit Allergenen. Kommen da dann im Laufe der Zeit jetzt auch Allergene dazu oder weg? Wie ist das?
Ja, genau. Also das ist so angedacht hier in der EU, dass das eine offene Liste ist. Wir hatten, es ging los 2011 mit der ersten Verordnung, da war zum Beispiel die Lupine noch nicht mit dabei und die Weichtiere noch nicht mit dabei. Die sind dann später dazugekommen, weil einfach Erkenntnisse vorlagen. Okay, es gibt tatsächlich auch von den Lupinenallergikern relativ viele in der EU. Und so ist es angedacht, sodass tatsächlich auch beispielsweise die Erbse, die ist jetzt noch nicht mit dabei, oder auch Apfel, Kiwi, reagieren ja auch einige drauf, dass die auch noch in diese Liste mit dazukommen.
Ich habe noch einen Punkt. Also die Kennzeichnungsgeschichten für solche Fertigpackungen haben wir jetzt ja schon besprochen. So lose Ware, also
beim Bäcker
oder so, da muss es aber auch gekennzeichnet werden. Ist das richtig?
Ja, da muss es auch gekennzeichnet werden. Der Bäcker hat verschiedene Möglichkeiten. Er kann das natürlich direkt bei dem Produkt kennzeichnen. Er kann einen Aushang machen und dann auf diesem Aushang hinweisen, wo die Allergenkennzeichnung sich befindet. Die muss gut zugänglich sein für den Verbraucher. Er kann es aber auch mündlich kommunizieren. Und das ist dann manchmal ein Problem, ja, wenn dann das Verkaufspersonal bei dem Bäcker vielleicht eben doch nicht so genau so gut informiert ist über das, was da vielleicht in der Backfabrik dann da tatsächlich eingesetzt worden ist. Mhm. Ja, und wir haben da auch schon erlebt, ja, falsche Auskünfte, ja, die können da manchmal verhängnisvoll sein.
Ich denke, das gibt's, kennt ja mittlerweile bestimmt auch jeder von Speisekarten im Restaurant. Auch da muss es ja entsprechend gekennzeichnet sein. Da sind ja gern mal so Abkürzungen A, B, C, D oder wie auch immer geregelt und hinten ist dann meistens die Liste. Ich kann mir da nur vorstellen, dass Koch A ja vielleicht auch nicht kocht wie Koch B.
Ja, genau, auch wenn man noch einen Handwerksbetrieb hat, also als Bäcker oder so und der sagt sich jetzt, oh, ich habe jetzt hier aber noch den Rest von, keine Ahnung, einer Hochzeitstorte und baue die da jetzt noch ein.
Ja, oder ich denke da jetzt eher so an Mehl, Weizen oder so, keine Ahnung. Ich habe mal auch im Privaten den Fall gehabt, da gab es Röstzwiebeln und der Koch hat halt diese Röstzwiebeln vorher noch in Mehl gewälzt. Dann werden die besonders knusprig und lecker, aber die Bekannte ist eben an da, ja, eine Zöliakie oder sowas ähnliches in die Richtung. Und für die ist es natürlich entscheidend, ob da jetzt Mehl dran rumkommt oder nicht an den Zwiebeln. Das weiß ich noch, genau. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema, dieses ganze Glutenunverträglichkeiten oder aber auch wirklich Zöliakie. Vielleicht ein bisschen zu weitgehend, oder? Weil da wird ja auch bestimmt viel geschrieben und viel diskutiert und ob, ja.
Ganz genau. Das ist keine echte Allergie. Die Zöliakie hat auch natürlich was mit dem Immunsystem zu tun. Es gibt gerade bei Weizen ganz unterschiedliche Empfindlichkeiten. Es gibt auch eine allgemeine Unverträglichkeit. Damit haben wir ja vorhin begonnen. Mhm. Gegenüber bestimmten Weizeninhaltsstoffen, wo auch noch ziemlich Forschungsbedarf besteht und ja, es ist auch relativ ein großer Anteil der Bevölkerung meint, da betroffen zu sein. Mehr oder weniger gut klinisch dann auch bestätigt. Aber das können dann bis zu 10% der Bevölkerung sein. Ne? Aber es ist klar zu unterscheiden von den echten Weizenallergikern beispielsweise, die wirklich in diesem ganz unteren, minimalsten Spurenbereich dann halt auch reagieren.
Okay.
Aber da kann man tatsächlich auch noch mal viel drüber sprechen, auch welche Relevanz zum Beispiel oder welche Bedeutung da andere Weizenarten wie Dinkel oder Emmer oder Einkorn, wie relevant die da sind. Ja, das ist nochmal ein Thema für sich.
Was habt ihr so für Untersuchungsprojekte oder Proben auf dem Labortisch? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir bekommen jeden Tag viele Proben aus dem ganzen Land. Egal, ob das jetzt Schokoladen sind, natürlich, ihr habt es gerade angesprochen, vieles auch von lose Ware aus Großküchen, aus der Gastronomie, von Imbissbuden. Das sind aber auch abgepackte Chips. Ja. Ich habe jetzt erst gestern ein Gutachten geschrieben, ein Produkt, da war eben Maischips, da war tatsächlich eben auch Sellerie enthalten im Bereich, ja, 600 Milligramm pro Kilogramm. Das kann schon relevant werden für einen Allergiker, ohne dass es deklariert worden ist. Also es geht querbeet alle Lebensmittelgruppen, die wir da testen.
Sind da lose Lebensmittel anfälliger oder häufiger betroffen von irgendwelchen Fehlern, sage ich jetzt mal, wie abgepackte? Kann man
ja,
das sagen?
Ja, eben, wie ihr es halt auch, wie es auch schon gesagt habt, die Gefahr, dass da halt ein Eintrag stattfindet durch Allergene, ist bei den losen Produkten viel, viel größer, ja, in der Küche, ja, in der Bäckerei, im handwerklichen Bereich. Da ist das einfach viel, viel schwieriger, das zu trennen. Und deswegen, wir machen regelmäßig Statistiken, die veröffentlichen wir auch in Baden-Württemberg. Und es ist etwa, ja, insgesamt haben wir etwa 10% nicht von positiver Befunde, ohne dass man da das Allergen in der Kennzeichnung hätte. Und da ist bei den industriellen vorverpackten Produkten sind wir vielleicht bei 2, 3, 4, 5%, so in dem unteren Bereich. Mhm. Und bei den losen Produkten eher 15%. Ja,
ja, okay.
Also schon ein Unterschied.
Höher, ja.
Ja, ja.
Umso wichtiger, dass ihr das immer regelmäßig untersucht.
Dass ihr da dran bleibt, ja, genau. Kurz noch, deiner Einschätzung nach, hat das Thema Allergene in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, so grundsätzlich? Oder ist es, bleibt es, ja, doch, genau so?
Ja, es ist schon immer ein großes Thema, vor allen Dingen auch in der Lebensmittelindustrie. Eines der wichtigsten überhaupt bei der Eigenkontrolle, weil man natürlich auch gerade Rückrufaktionen fürchtet. Das ist auch ein großes finanzielles Thema. Aber auch deswegen, weil natürlich alle Allergien doch durchaus immer häufiger werden. Also das ist die betroffenen Personen werden immer mehr. Es ist derzeit sind es etwa 4% der Bevölkerung mit aber steigende Tendenz. Und deswegen bleibt das ein Thema, an dem wir dranbleiben wollen, dranbleiben müssen. Das ist einfach für uns in der Lebensmittelüberwachung ein klassisches Verbraucherschutzthema, wo wir halt auch gesundheitlichen Verbraucherschutz betreiben. Und deswegen werden wir da weiterhin mit großer Energie und Enthusiasmus natürlich auch analytisch dranbleiben.
Ja, da sind wir froh, dass wir Leute haben wie dich oder euch im CVA Freiburg, die dieses Thema bearbeiten und nochmal zeigen, wie wichtig die Lebensmittelüberwachung ist. Ja?
Genau, und vielleicht hast du zum Abschluss noch ein paar praktische Tipps, wenn ich jetzt wirklich betroffen bin, was ich machen kann oder ja, was du empfiehlst, sagen wir mal so als Insider.
Ja, so Insider-Tipps ist schwierig. Das ist tatsächlich die praktischen Tipps. Ich denke, vorverpackte Lebensmittel, industrielle Lebensmittel, in der Tat sind die meistens okay. Also jetzt die hierzulande in der EU produziert sind, da stimmt die Kennzeichnung schon. Also wenn da jetzt das Allergen auch nicht im Spurenhinweis deklariert ist, dann ist das zu 99% der Fälle ist das auch richtig. Klar, wenn ich jetzt Allergiker bin, dann muss ich wahrscheinlich lose Ware vorverpackt in der Gastronomie, muss ich gut aufpassen, gut nachfragen. Und aber auch da kann ich nicht immer sicher gehen, dass die Auskunft, die ich bekomme, dass die auch richtig ist. Da also wirklich ist große Vorsicht geboten. Ja, das Beste ist natürlich, sich selbst die Lebensmittel zuzubereiten.
Nicht immer möglich und vielleicht auch nicht immer erwünscht. Man möchte auch mal ins Restaurant gehen können.
Genau. Deswegen hoffen wir natürlich auch in der Zukunft, dass gerade diese Kann-Kennzeichnung, dass es da noch ein bisschen klarere Regelungen gibt. Weltweit ist man da ziemlich dran und es kann gut sein, dass man in den nächsten Jahren eine Regelung bekommt, dass der Allergiker weiß, okay, wenn das mit Kann ... deklariert ist, dass es also der Allergengehalt eine Mindestgrenze überschreitet, eine Mindestmenge. Und weiß ich, wenn das nicht deklariert ist, okay, dann ist es so wenig, dass das mir vielleicht dann tatsächlich auch für mich kein Problem ist. Mhm. Das ist so noch für die Zukunft eine Option. Aber in der Tat ist es sehr schwierig, da so einen einfachen Verbrauchertipp abzugeben.
Ja, trotzdem vielen Dank.
Ja, mega. Also richtigen Einblick in dieses doch verbreitete Thema und so wichtige Thema. Und wie gesagt, der Weizen, der wartet ja noch.
Genau,
da können wir auch nochmal schwätzen. Genau.
Super.
Also falls ihr Fragen habt oder Anregungen für die Fragen für einen nächsten Allergen-Podcast, sind wir offen, sie zu hören von euch.
Wir geben sie dann weiter an unseren Experten.
Genau. Dann danken wir dir herzlich, dass du dich heute zugeschaltet hast.
Vielen Dank dafür. Uli.
Ich danke euch, dass ihr mir Gelegenheit gegeben habt, da hier ein bisschen was auszuplaudern. Vielen Dank.
Danke.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.